Preist den Herrn, Geschwister. Bin so froh, euch zu sehen heute Morgen. Bin so froh, in eurer Mitte zu sein. Und ich liebe euch alle von ganzem Herzen. Lasst uns bitte Platz nehmen. Und ich hoffe, wir sind heute Morgen bereit, offen das Wort Gottes zu hören. Bin froh für das Vorrecht, in eurer Mitte zu sein. Wenn man, jetzt ist so die Zeit des Jahres, wo sehr viel Arbeit ist und nicht so oft bei den Heiligen ist. Manchmal schaue ich so zwischendurch rein, wenn ich die Versammlung zuhöre, einfach nur um euch zu sehen. Und so Gott will, am nächsten Sonntag werde ich wieder nicht da sein können. Aber ich bin froh, heute Morgen hier zu sein. Und ich glaube, dass Gott etwas für uns hat heute Morgen. Ich möchte die von euch, die heute Morgen das erste Mal hier sind, ganz herzlich willkommen heißen. Ich hoffe, ihr fühlt euch in der Mitte der Geschwister wie zu Hause. Wir sind wahrlich eine Familie. Und die Gemeinde ist das Zuhause aller Erlösten. Ich möchte ganz besonders Bruder Alexander Reinig grüßen heute Morgen. Gott dankbar, wie er dir geholfen hat, deine wunderbare Frau, Schwester Lerna. Gott sei Dank, wie er unsere Gebete erhört hat und den Bruder aufgerichtet. Wir sind dankbar, dass Benny noch wohlbehalten ist, seinen Unfall überstanden hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei all dem Verkehr und Rumfahren und was wir haben. Ich möchte Schwester Luisa Binder willkommen heißen heute Morgen. Treue Missionarin, die seit langer Zeit wieder da ist. Ich hoffe, Schwester Luisa, du hast in Kanada nicht deine deutschen Wurzeln vergessen und fühlst dich hier immer noch zu Hause. Manchmal, wenn man nach langer Zeit zurückkommt, dann fühlt man sich ein bisschen fremd, weil das alles Leben geht weiter. Aber herzlich willkommen in Österreich wiederum. Und heute ist Vatertag. Ich möchte sagen, wie sehr ich euch Väter schätze. Es ist eine hohe Berufung, ein Mann zu sein. In einer Zeit, wo die Leute nicht mehr wissen, ob sie Männer sind. Ja, ich bin viel in Wien unterwegs und Wien ist wirklich eine verrückte Stadt, was das angeht. Man glaubt gar nicht, wie verdreht die Menschen sind. Und nächste Woche, ist schon den ganzen Monat, aber nächste Woche ist die große Pride-Veranstaltung in Wien, wo tausende Männer, die denken, sie sind Frauen und Frauen, die nicht wissen, was sie sind und alles drunter und drüber durch die Gegend läuft. Und heutzutage, ja, ist wirklich wild. Heutzutage ist man, wenn man einfach nur bei klarem Verstand ist. Wisst ihr, als Jesus den einen Mann geheilt hat, der von Dämonen besessen war, sagt es, er saß vernünftig und bei klarem Verstand. Es gibt nicht mehr viele Leute, die vernünftig und bei klarem Verstand sind. Ursprünglich hatten wir vorgehabt, der heute Vatertag in Österreich ist, heute Nachmittag eine kleine Überraschung zu haben und vielleicht ein bisschen Gemeinschaft zu haben und Spiele und all dieses. Ich empfinde aber, dass wir dieses Mal das nicht machen werden, vielleicht ein anderes Mal. Ich denke, dass wir, ich weiß nicht, vielleicht werden wir etwas länger sein heute Morgen, habt Geduld mit mir. Ich habe am letzten Sonntag eine Sonntagsschule gemacht über das aufgeopferte Leben. Und so wie ich euch sagte, ich hatte eigentlich heute vor, ein bisschen über Väter, ist es nicht laut? So, über Väter zu sprechen und euch ein paar Dinge zu und. Aber ich empfinde, dass mein Thema heute Morgen sein soll, das aufgeopferte Leben. Genau dasselbe wie letzten Sonntag, genau derselbe Titel, genau dieselben Notizen. Ich glaube nicht, dass es dieselbe Botschaft sein wird, aber die Bürde ist nur gewachsen und ich glaube, das ist, was wir brauchen. Ich glaube, ich habe mit Bro Benjamin gesprochen und manchmal ist es so, dass ein Prediger den anderen anspornt und manchmal ist es so, dass wir einander inspirieren und so ähnlich ist das gewesen und auch mit anderen Brüdern. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Mitstreiter im Evangelium, die ich habe, die ich hier habe. Ich schätze euch und ich möchte beginnen in Matthäus 25. Wisst ihr, es gibt Gottesdienste, die sind geprägt von einem Geist der Freude und des Jauchzens. Es gibt Gottesdienste, die sind, ja. Und es gibt Gottesdienste, die sind eher eine Zeit der Selbstprüfung, eine Zeit von Ernst und wo wir uns anspornen. Und vielleicht ist diese Botschaft so eine. Bruder Samuel hat letzten Sonntag gesagt etwas. Und da möchte ich anknüpfen heute Morgen. Er hat gesagt, ich glaube, wir brauchen Erweckung. Und Geschwister, Erweckung ist etwas, da denken wir oft an Menschen, die im Sündenschlaf sind und Menschen, die Gott nicht kennen und dass sie erweckt werden müssen für ihren Zustand. Und ich glaube, das ist nicht falsch angewandt zu sagen, dass Sünder Erweckung brauchen. Aber ich glaube, wir haben Beispiele in der Bibel, wo Menschen, die Gott kannten, Erweckung brauchten. Und Matthäus 25 ist so ein Abschnitt. Und hier waren Jungfrauen, die eingeschlafen sind. Ich möchte gar nicht viel Zeit nehmen, den ganzen Abschnitt zu lesen, aber hier heißt es, wie das Reich Gottes 10 Jungfrauen gleicht. Hier spricht es nicht von der Hure Babylon, hier spricht es nicht von schlechten Menschen, hier spricht es von Jungfrauen. Aber Vers 5 sagt, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ. Und genau in dieser Zeit sind wir. Manchmal möchte man als Mensch, dass alles sehr schnell geht. Und als wir uns bekehrt haben. Und ich weiß, als ich mich bekehrt habe. Und ich war bereit, dass Gott kommt. Da habe ich so komische Gebete. Ist es nicht an? Okay. Da habe ich gebetet, Herr Jesus, komm bald und hole uns nach Hause. Und hier ist es, als der Bräutigam auf sich warten ließ. Und ich weiß, wie in den Tagen nach meiner Bekehrung, wie... Es ist normal, dass du am Anfang brennend und eifrig bist. Nichts Besonderes. Überhaupt nichts Besonderes. Im Christenleben gehst du durch Phasen. Als Ortsgemeinde gehen wir durch Phasen. Ich glaube, eine Weile her, ich hab zu Brosamuel gesagt, Brosamuel, ich fühle mich so gespeist in meiner Seele. Und Gott hat uns wirklich gute Botschaften gegeben und einen guten Geist generell. Und das ist normal, dass es Phasen gibt, wo es... Und ich glaube, in der letzten Zeit gingen wir durch eine Phase, wo ein aggressiver Trägergeist an uns am Arbeiten war. Genau. Und ich glaube, dass das normal ist, dass man so durch Phasen geht. Aber ich sage euch, was nicht normal ist. Wenn du das spürst und merkst, und es lässt dich kalt. Und es ist, ja, wird schon irgendwann wieder eine andere Phase kommen. David hat gesagt, ja, ich bin an dem Bach und die Quelle spult. Und dann sagt er an einem anderen Psalm, und ich bin in der Wüste. Ich rede nicht davon, dass wir so übernatürliche Menschen sind, dass wir immer auf der Bergspitze sind. Aber wenn du eine Weile trocken bist, und es ist so, naja, das ist, worüber ich rede. Das ist eine Art von Schläfrigkeit und eine Art von Trägheit, die niemals in der Gemeinde Gottes in Ruhe... Die Gemeinde Gottes ist der falsche Platz, um in Ruhe gelassen zu werden. Und merkst du das? Je mehr Wind ist und je mehr Bewegung ist und je mehr Licht da ist und je mehr Feuer da ist, wenn du schläfrig bist, ist das was Unangenehmes. Ich war letzte Woche an einem Tag sehr lange am Arbeiten, wirklich sehr lange. Ich war so müde und ich bin gesessen vor so einem Pult und musste aufpassen auf die Personen und Aktivitäten, die da waren. Und ich war so müde, ich bin immer wieder eingeschlafen, immer wieder meinen Kopf runter. Weil das war wirklich nach 9 Stunden Meetings und dies und das, das geht nicht mehr. Und mein Kollege hat mich über den Funk im Ohr immer wieder geweckt. Er hat immer den Funk gedrückt und da reingepustet. Und oh, das ist so ärgerlich. Und der Moment kam, wo er die Schläfrigkeit hatte. Und dann habe ich immer so, wir haben so ein Funkmikrofon am Arm, und dann habe ich immer so, und das hört keiner, nur er in seinem Ohr. Und ich sehe, wie er so runter. Wenn du müde bist, das Schlimmste, was es gibt. Aber ich sage euch eins. Genau. Es gibt schläfrig sein und aufwachen. Genau. Und es gibt ein anderes Aufwachen. Genau. Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn Leute da sitzen und sie wachen auf, ja, ihr Kopf geht runter. 5 Minuten später. Ja. Wieder, weil du sitzt immer noch da. Wenn du aufwachst und du bleibst sitzen, dann bist du zwar erweckt worden, so ein bisschen, aber ein paar Minuten später siehst du wieder. Und über diese Art von Schläfrigkeit möchte ich predigen. Manche brauchen Erweckung, die tiefer geht als nur Geschwister. Ich muss besser machen. Und 5 Wochen später gehen sie wieder so ein bisschen. Manche brauchen Erweckung, die lebensverändert ist, die so tief geht. Hier heißt es über die Jungfrauen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Ich möchte hier etwas herausnehmen, das wir hier aus diesem Vers, und wir haben oft über diesen Abschnitt gehört, aber über das wir hier noch nie herausgenommen haben. Und das ist, sie haben alle mit Schlaf zu kämpfen gehabt. Geistlich gesehen haben wir alle. Manche von ihnen sind so erweckt worden, dass sie nicht wieder eine Weile später schläfrig wurden und wieder einen Ruf brauchten. Manche von ihnen... Ich glaube, als der Ruf kam, sind alle aufgeschreckt. Aber manche von ihnen haben zu wenig Action getan, sodass sie wiederum schläfrig wurden. Und über dieses möchte ich zu euch sprechen, Geschwister. Es ist ein sehr, sehr... Habt ihr mal gesehen, ein gefährlicher Zustand, ein Gift. Ich glaube, dass schläfrige Menschen, wenn du sie wächst, statt sich zu freuen, jemand hat eine... Kennt ihr das? Lass mich... Ich hatte mal... Ich hatte mal einen ganz, ganz wichtigen Termin und meine Frau hat mir gesagt, aber du wächst mich auf, egal was am Morgen. Das Problem ist, so sehr du die Überzeugung am Abend hast, ich möchte geweckt werden, wenn du so richtig müde bist, ist trotzdem nicht angenehm. Kennt ihr das? Du hast die besten Absichten, jemand weckt dich und wenn er dich dann weckt, trotzdem, was ist los? Geistlich gesehen merken wir genau dieses. Was ist los? Lass mich in Ruhe. Und Der wach ist, ist immer der Feind für den, der schläfrig ist. Habt ihr Leute gesehen, die versuchen, wach zu bleiben?
die machen komische Dinge. Habt ihr Leute gesehen, die Auto fahren? Und die versuchen, die klatschen sich aufs Bein und die tun irgendwas essen nebenbei. Und so. Ja, ich kenne das. Wenn ich lange fahren muss, ich muss mich immer zwicken und ich will wach bleiben und so. Dann gibt es Leute, denen ist ziemlich egal. Und wisst ihr, was bei ihnen passieren wird? Ein Unfall. Meistens ein Totalschaden. Bam! Wenn sie Glück haben, überleben sie es mit ein paar gebrochenen Gliedern. Wenn sie Pech haben, werden sie auf immer schlafen. Aber Geschwister, meine Bürde heute ist um Personen, die wissen, dass sie in diesem Schlaf sind, die wissen, dass es nicht passt vom Feuer, aber die trotzdem nicht genug Action ergreifen, die Warnsignale machen, die... Amen. Es heißt, sie wurden alle schläfrig und schliefen... Ich habe gesagt, mein Thema ist das aufgeopferte Leben. Und ich merke euch, wie das mit Schlafen und Schläfrigkeit verbunden ist. Wir haben es so leicht für unser Fleisch, dass die Nummer 1 Maßnahme, um geistlich wach zu bleiben, ist, du musst Gelegenheiten suchen, dein Fleisch zu kreuzigen. Dein Fleisch in die Ecke zu drängen. Dein Fleisch. Früher gab es Zeiten, wo Leute Not hatten, ihr Fleisch war nie so bequem und so fett und so faul wie unser Fleisch. Und deshalb war es leichter, in Zeiten von Verfolgung brennend und wach zu sein. Wir sind geistlich gesehen auf dem bezauberten Grund der Pilgerreise unterwegs, unser ganzes Leben. Ihr kennt ihr die Pilgerreise? Da waren die Zeiten, wo er mit Napoleon kämpfen musste und wo er durchs Tal des Todes ging und der Weg war so schmal und Christ war wachsam und vorsichtig. Ich sag euch, wo seine Seele in der größten Gefahr war. Das war nicht, als Napoleon die Pfeile auf ihn geschossen hat. Das war nicht zu den anderen Zeiten, wo er am Kämpfen war. Das war nicht, als er ins Gefängnis geworfen wurde und verspottet wurde, aber als Christ durch einen Garten ging. Bäume waren da, Vögel haben gesungen, aber die Luft war so schläfrig. Und wir wissen, wie Christ da saß und eingeschlafen ist und wie er fast seine Seele verloren hatte. Ich sage euch, die größte Gefahr sind nicht die Kämpfe und die Verfolgung. Wir hatten Zeiten, wo wir gewisserweise ein bisschen durch Verfolgung gingen. Aber jetzt ist wieder eine Zeit, wo es leicht ist, wo es locker ist. Und ich sage euch eins, Geschwister, wir sind heute in einer größeren Gefahr als zu den Zeiten, wo wir durch Verfolgung und Bedrängnis gingen und all dieses. Schläfrig. Die einzige Art, wach zu bleiben, ist, du musst selber dein Fleisch an den Pranger stellen und ans Kreuz. Nicht warten, bis Gott es macht. Nicht warten, bis jemand... Ich sag euch was über schläfrig sein und schlafen. Wir gehen zu einem anderen Text. Ich wollte eigentlich nur ganz, ganz kurz hier sein, weil meine Bürde ist noch ein bisschen woanders. So, lasst uns zu Römer 12 gehen. Römer Kapitel 12. Vers 13 bis 14. Römer 12. Vielleicht müssen wir von Vers 11 beginnen zu lesen. No, ich habe die falsche. Okay, Vers, Kapitel 13. Entschuldigt, ein Kapitel später. Römer 13, Vers 11. Hier sagt es, dieses sollen wir tun, als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Hier spricht er nicht zu den Sündern der Welt. Hier spricht er über solche, die die Zeit verstehen. Hier spricht er über solche, die erlöst waren. Über solche, die... Und er sagt, es ist die Zeit, dass wir vom Schlaf aufwachen. Amen. Ich habe zu dem einen oder anderen in der letzten Woche geschrieben, ich glaube, du brauchst Erweckung. Und manche von denen ich überzeugt bin, sie brauchen Erweckung, bin ich geschockt, wie sehr sie es nicht sehen. Es ist eins, wenn du siehst. Aber manche denken, ja, ich gebe ja mein Bestes und ich lebe mein Leben und ich versuche, ein guter Christ zu sein. Wir müssen mehr als nur gute Menschen sein. Und eine gute. Wir müssen für Gott brennend sein. Und manche von denen, die schlafen und du siehst, ihr Kopf hängt ganz tief, die fallen fast vom Stuhl. Die sagen, ja, ich bin besorgt, der macht nicht gut und das. Und wenn das mal passt und dies. Und ich denke so, mein Gott. Und Bro Benjamin hat mir gesagt, über manche von denen habe ich Hoffnung. Genau. Wenn sie einen Tritt kriegen. Von alleine nicht. Von alleine nicht. Hier sagt es, ich möchte dich fragen, verstehst du die Zeit? Solche, die die Zeit verstehen, nämlich als solche, dass die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Und dann sagt es, wie wir aufwachen sollen vom Schlaf. Lesen wir den nächsten Vers, Vers 12. Die Nacht ist fortgerückt, der Tag ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, nicht wie am Tag, in Schlemmereien, Trinkgelagen, nicht in Unzucht, Ausschweifung, Streit und Neid. Und dann ist Vers 14. Sondern zieht den Herrn Jesus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Hier sagt Paulus, wie wir wach bleiben. Er sagt, dein Fleisch, dein Körper, der immer gepflegt werden möchte, der es immer gut haben möchte, der immer geschont werden möchte. Er hat gesagt, wenn du wach werden willst, dann darfst du den nicht so arg pflegen. Und derselbe Paulus hat an einer anderen Stelle gesagt, niemand hasst sein Fleisch. Man pflegt es, man ernährt es, man schaut, dass es ihm gut geht. Das ist normal, wir wollen alle leben, wir wollen alle unser... Aber er sagt, das hat eine Grenze. Pflegt das Fleisch, er sagt nicht, tut es gar nicht schonen und pflegt. Das ist der Tempel Gottes, ja? Aber er sagt, pflegt es nicht bis zur Erregung von Begierden. Bis es dir so sehr um dich selber geht, dass Versuchung aufkommt und Begierden und dies. Und wisst ihr, dass manche Leute eine Menge Versuchung haben, die sie gar nicht hätten, wenn sie ein bisschen härter mit ihrem Fleisch sein würden? Ja. Wisst ihr, manche schauen spottend und lächelnd auf Leute zurück, die ziemlich radikale Maßnahmen gemacht haben, um geistlich gut zu machen. Manche denken, ja, wenn er als Bruder Ray gepredigt hat, ja, wie er als Jugendlicher und die Versuche und Begierden der Jugend waren so sehr in seinem Kopf und er wollte kämpfen, wie er eine Schere genommen hat und das Gras geschnitten hat. Einfach nur, um sich abzulenken. Manche von euch würden nie auf die Idee kommen, solche Maßnahmen zu machen. Manche von euch schauen uns an. Ja, Bruder Samuel hat mal den jungen Leuten am letzten Sonntag erzählt, wie als er durch eine Phase ging, wo er nicht gut gemacht hat, hat er gesagt, ich werde ein Jahr lang kein Fußball spielen, weil Fußball mein Hobby ist. Manche von euch würden nie auf die Idee kommen, eurem Fleisch Dinge zu entziehen. Und das ist genau das, was normales Christenleben ist. Wenn du merkst, oh, hier werde ich schläfrig, hier, ich bin schon zweimal fast an den Pfosten gefahren, ich muss. Manche sind so, die fahren dreimal fast in Gegenverkehr und die tun den Sitz noch so zurücklehnen. Wisst ihr, was ihr braucht? Ihr braucht eine geistliche Polizei, die euch anhält und sagt, komm mal raus aus deinem Auto. Was machst du da eigentlich? Weißt du, dass du gerade, du bist zwar noch am Steuer, aber wenn du so weiterfährst, ist nur eine Frage der Zeit. Paulus sagt hier, lass uns aufwachen und lass uns unserem Fleisch mal, gehen wir ins Kapitel davor. Über Opfer. Wir wollen über Opfer bringen sprechen. Römer 12, Vers 1. Ein sehr bekannter Vers. Haben wir oft gelesen. Oft verstanden, aber selten getan. Hier sagt er, Römer 12 ist der Wendepunkt zwischen einem Teil des Buches, in dem es viel um Theologie und Lehre geht. Paulus hat ihnen erklärt, wie die Juden und die Heiden und Gott und das Gewissen und die Wiederkunft Christi und das Reich Gottes und all diese tiefen Dinge. Und dann kommt er zu Kapitel 12. Und er sagt nun, nachdem ihr all das verstanden habt, wird er sehr, sehr praktisch. Er geht weg von einem theoretischen Teil und fängt einen zweiten Teil des Buches an. Und ab Kapitel 12 sind alles praktische Dinge. Praktische Anweisungen über Liebe, praktische Anweisungen über... Wisst ihr, dass unser Kopfverständnis von Bibel muss irgendwann praktisch werden. Und ich möchte uns sagen, wir haben viel Verständnis. Gott hat uns geholfen, das ist wichtig. Aber nach all den Kapiteln 1 bis 12, wo wir verstanden haben, das Geheimnis und Israel und all diese wichtigen theologischen Tiefen. Lesen wir Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es sagt nicht, euren Geist darbringt. Viele Leute wollen ihren Geist Gott darbringen. Ihre Seele. Er sagt, eure Leiber. Er hat nicht gesagt, wenn Gott es von... Er hat gesagt, ihr selbst von euch müsst eure Leiber darbringen. Als und die Bereitschaft, Opfer zu bringen, waren die Dinge, die mir seit der letzten Woche immer noch durch den Kopf gingen. Ich glaube, das ist der Kern eines praktischen Christentums. Und ich habe mich erinnert an einen Brief, den Bruder Ray geschrieben hatte, schon ein paar Jahre her. Und ich habe den wieder aufgesucht. In dem Brief ging es eigentlich um Verhältnisse und andere Dinge. Aber er hat ein paar Zeilen geschrieben über die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Und ich dachte, ich lese die wieder. Amen. Wisst ihr, in der Urgemeinde war es vielleicht so ähnlich. Wisst ihr, dass die Dinge, die wir heute als Bibel sehen und lesen, immer wieder, Paulus hat Briefe geschrieben aus dem Gefängnis. Und ich glaube, die Geschwister kamen zusammen und in Andacht und haben sie die Briefe. Ich glaube, die haben sie auch immer wieder gelesen. Und ich glaube, dass wir selber in einer Zeit leben, wo die Worte, die Gott uns gibt durch seine Boten, so inspiriert sind und so inspirierend und voll vom Heiligen Geist, dass wir in der gleichen Andacht und in der gleichen Herzenshaltung, wie wenn wir die Bibel selbst lesen, das Wort hören sollten. Und in diesem Brief hat er, ich glaube, er hat das genannt, die zweite Generation Jugend der Gemeinde Gottes Wiederherstellung. Ich habe mir nur die Sätze rausgeschrieben, die im Zusammenhang mit dieser Predigt sind. Aber er hat geschrieben über die zweite Generation Jugend. Es ist wunderbar, dass sie Gott ihr Herz gegeben haben und dass sie ihr junges Leben Gott dienen. Aber wisst ihr, dass die Gefahr ist, nicht ganz so viel Opfer zu geben wie die Pioniere? Sehen wir so oft, dass Menschen der ersten Generation alles hingeben. Und so hat Abra Ray hier geschrieben. Er hat gesagt, die Dinge, die ich schreibe, kommen von einem Eifer für das gegenwärtige Werk Gottes. Und wegen meiner Liebe zu allen unseren jungen Leuten und jung verheirateten Familien. Seit dem Anfang dieses Werkes hat Gott viele Wunder für uns getan, von denen unsere jungen Leute und jungen Ehepaare eines sind. Wir haben solche, die keinen Schritt zurückbleiben und in der ersten Linie mit den Führern zusammen Vorbilder sind. Diese möchte ich ehren und zum Nachfolgen ihres Beispieles ermutigen. Und dann schreibt er weiter, ich möchte aber schreiben über den Hauptkampf unserer jungen Leute. Und dann war sein erster Satz, unsere Jugend weiß sehr wenig von Opferbringen und Leiden. Wisst ihr, wir leben wirklich in einer Zeit, wo wir wenig wissen über die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Opfer bringen wird gesehen als ein Angriff. Als etwas, das es ja zu umgehen gilt. Und ich sag euch eins. Ich hol mal meine Note. Ich habe ein Buch gelesen letzte Woche. Und ich habe das vorher nie gelesen. Bruder David Wiesner hat mich darauf angesprochen. Wir haben dieses Buch hinten am Büchertisch. Gar nicht so lange her. Ja? Sadhu Sunga Singh, das war, keine Ahnung, ich kann diesen Namen nicht so gut aussprechen. Vor einigen Jahren ein Mann Gottes, der sich bekehrt hat. Wenn ihr das Buch nicht gelesen habt, ich würde euch raten, es zu lesen. Es ist ein sehr, sehr lehrreiches Buch. In Tibet war er. Geboren in diesen Familien. Und er schreibt hier einfach, wie seine Bekehrung war. Und wie er geboren wurde als Sohn der reichsten Familie von irgendeinem tibetanischen Stamm. Und wie er, ich möchte eigentlich nur auf einen Satz aus dem Buch eingehen. Ich möchte hier gar nicht viel sagen. Aber wie er Gott gesucht hat und als er sich bekehrt hat, er hat sich wirklich bekehrt, wie sein Onkel zu ihm kam mit seiner Schatztruhe, wo Unmengen an Bargeld waren und dies. Und er hat gesagt, hier, bitte, schwör doch dem Christentum ab. Und er hat wirklich, sie haben ihn versucht, mit seinem Vater selbst, weil für sie war Christentum eine Schmach. Sein Vater selbst, als er sich bekehrt hat, hat angefangen, nichts zu essen und ist abgemagert, hat gesagt, Sohn, was machst du mit unserer Familie? Und wie er in dieser Zerrissenheit war. Vor allem, weil sie versucht haben, ihn mit Liebe dazu zu bringen oder mit nett sein, Jesus abzuschwören. Und als er nicht das gemacht hatte, haben sie es noch einmal probiert. Sie haben ihn eingeladen, sie haben ihn gut behandelt. Sie haben ihm gesagt, all die Reichtümer, du könntest das Oberhaupt unseres Stammes sein. Aber du musst Jesus abschwören. Er hat gesagt, ich kann das nicht machen. Dann haben sie sich gewandt und haben ihn sehr verfolgt. Und in Tibet, die Polizei und so hat nicht die Eingriffsmöglichkeiten gehabt wie hier. Sie haben ihn eingenäht in eine Kuhhaut, die dann in die Sonne gelegt, die sich zusammengezogen hat, dass viele seiner Knochen gebrochen sind. Sie dachten, er wäre tot. Sie haben ihn lebendig in einen Brunnen geworfen und tagelang da gelassen. Sie haben ihn gefoltert auf unglaublich brutale Weise. Und nach einem Leben, wo sie praktisch sein Leben zerstört haben, hat er sich hingestellt und hat gesagt, in all meinem Leben gab es keine größere Freude, als eine weitere Gelegenheit zu finden, für Jesus zu leiden. Und ich habe diese Aussage gelesen und habe gedacht, in welch starkem Kontrast steht doch so etwas zu dem aggressiven, faulen Geist, der arbeitet, immer den leichtesten Weg zu haben. Dieser Mensch hätte können davonlaufen. Und er ging immer wieder zurück zu den tibetischen Stämmen und zu seiner Familie und hat gesagt, und hat wieder. Und jedes Mal, wenn er Leiden hatte für Jesus, er hat nicht gesagt, ja, ich muss leiden und ich möchte treu bleiben. Er hat gesagt, in meinem Leben gab es keine größeren Momente von Freude, als wo ich leiden konnte für Jesus. Wisst ihr, das ist das praktische Christentum. Das war, was Jesus meinte, euer Kreuz auf sich zu nehmen und zu leiden. Leute haben keine Ahnung, was ein Kreuz bedeutet. Leute hängen ein Kreuz um ihren Hals. Ein goldenes Kreuz, ein glattes Kreuz. Kreuze zieren Gemeindehäuser vorne. Schöne, glatt geschliffene Holzkreuze. Das Kreuz war ein Symbol von Leiden und Opferbringen. Amen. Und in dem Kreuz war Freude. In dem Kreuz haben sie Herrlichkeit gehabt und Segen gehabt und haben Freude gehabt, die die Welt nicht kennt. Und ich sage euch eins, warum haben so viele Christen heute ein trauriges, elendes Dasein, wo sie die Welt anschauen und denken, ich wünschte, ich könnte all das haben, weil sie das Kreuz nicht kennen und die Freude nicht kennen. Manche von uns, wir haben es so leicht, dass wir selber ein Kreuz suchen müssen. Wir müssen selber Gelegenheiten suchen, Opfer zu bringen für Jesus. Schmach Christi. Es heißt, folgt ihm nach. Außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Nur da ist die Quelle der Freude. Die Quelle des Friedens. Wisst ihr, was das elendste Leben eines Christen ist? Es ist, den Namen zu haben und immer den leichtesten Weg zu suchen. Jesus hat gesagt, in Hebräer 12, Vers 2, um der vor ihm liegenden Freude willen. Und den anderen Teil möchte ich gar nicht unbedingt hier groß drauf eingehen, aber ich möchte euch fragen, was war die vor ihm liegende Freude? Es war nicht der Himmel. Natürlich lag der Himmel vor Jesus, aber es sagt, das Kreuz erduldete. Jesus hat seinen Tod, den er für uns gestorben ist. Wir müssen uns das zergehen lassen auf der Zunge. Jesus wusste, dass er ans Kreuz gehen würde. Er hat seinen Jüngern immer wieder gesagt, der Sohn des Menschen wird viel leiden müssen. Und er hat das nicht betrachtet als etwas, wo er durchgehen muss und möglichst, sondern er hat es betrachtet als die vor ihm liegende Freude. Menschlich gesehen macht das keinen Sinn. Aber was habe ich letzten Sonntag gesagt? Und jetzt möchte ich ein paar Dinge sagen, die habe ich letzten Sonntag schon gesagt. Ich habe gesagt, wahre Liebe findest du immer in der Bereitschaft, Opfer zu bringen. Ich habe letzten Sonntag Epheser 5 gelesen, wo es heißt, Jesus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Johannes 3, Vers 16, der bekannteste Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ein kleines Wort wird oft übersehen. Gab. Dass er seinen Sohn gab. Wisst ihr, dass manche Leute, die immer den leichtesten Weg wählen und die möglichst nur die Segnungen haben wollen, aber nicht das Kreuz. Ich kann nicht länger umhin, als zu sagen, sie lieben Gott nicht. Sie lieben den schmalen Weg nicht wirklich. Weil wenn du liebst, wirst du Freude darin finden, Opfer zu bringen. Und wir sind heute in eine Zeit gekommen, wo man wegrennt von Opfern, wo Opfer... Ich sollte weiterlesen. In dem Brief schreibt er weiter. Er hat geschrieben über junge Leute, die wir haben. Und ich möchte sagen, ich bin dankbar für junge Menschen, die ein Vorbild sind. Ich bin dankbar, dass wir solche haben, die immer noch ihr Leben Gott hin. Aber heute spreche ich zu denen, die das nicht tun. Und ich möchte euch sagen, es ist ein Geist am Arbeiten, der versucht, Einfluss zu gewinnen. Wisst ihr, was mich besonders empört macht? Es, wenn manche jungen Leute zu mir kommen und sagen, Brion, ich würde gerne mehr Eifer haben, aber ich habe Angst vor dem und dem. Und was der über mich denkt. Und dass ich dann ein bisschen ein Außenseiter bin. Und dann kommt ein anderer junger Mensch zu mir und sagt, Brion, ich weiß ganz genau, ich sollte Aber da ist so ein Druck. Das sind so die Momente, ja, dass bei mir die Haare hier hinten aufstellt. Und ich sage, sind wir Babylon oder sind wir Gemeinde Gottes? Und Bruder Ray hat hier in dem nächsten Satz geschrieben, etwas, das sehr, sehr zutrifft. Er hat gesagt, unsere Jugend weiß wenig über Opfer bringen und leiden. Sie fühlen keine persönliche Verantwortung für den Erfolg der Versammlung. Wenig über freiwilliges durch die Nacht beten und fasten. Weniges über von Herzen getrieben sein zu evangelisieren. Weil all dieses von einer tiefen, schweren Bürde kommt, die man mit sich trägt. Wisst ihr das? Eine Bürde zu tragen im Herzen aus Liebe für andere Menschen ist nicht der leichteste Weg. Das ist ein Kreuz. Die Bürde ist das Kreuz. Er sagt, das Kreuz auf sich nimmt. Und ich möchte euch fragen, ich schätze, was Bruder Lukas in seinem Zeugnis gesagt hat, über er möchte eine Bürde haben. Aber oft wollen wir eine Bürde in der Theorie haben, bis wir mit der Praxis konfrontiert werden, was eine Bürde bedeutet. Wisst ihr, dass Christentum das wunderbarste Leben ist, das sagen wir oft. Aber manchmal hatte Jesus so eine Bürde auf dem Herzen. Das heißt, er ging auf den Berg und er war die ganze Nacht bedrängt und in Unruhe und hat gebetet. Und ich frage mich mal, wie ist meine Bürde? Ich habe mich in der letzten Zeit selber ein bisschen ertappt, dass nach der ganzen Arbeit und ich predige nicht nur zu irgendjemand, ich predige zu mir heute Morgen. Ich predige auch zu euch, aber ich predige auch zu mir. Ich habe mich die letzten Wochen ertappt, dass so oft, nachdem man sein eigenes Leben lebt, man einfach zu faul ist, an das Reich Gottes zu denken. Dass man nur noch die Familie sieht und sich selbst und seinen kleinen Kreis. Und ist das verkehrt? Ist das sündig? Nein, ist es nicht. Aber ich weiß, wie Gott so zu mir hat gesagt, schau mal, du lebst hier Tag für Tag für Tag dein eigenes Leben. Was ist mit mir? Haben wir nicht, als wir uns bekehrt haben, gesagt, Gott ist die Nummer eins? Und ich habe gemerkt, hey, ich renne hier von einem Termin zum anderen, Arbeit, ich komme nach Hause, ich nehme meine Familie, wir machen einen kleinen Familienurlaub. Was ist mit mir, hat Gott mir gesagt. Und Geschwister, ich möchte uns fragen, was ist unsere Bürde für das Werk? Was ist unsere Bürde für die Verlorenen? Was ist unsere Bürde für die Versammlungen? Ich glaube tatsächlich, dass manche von unseren jungen Leuten und jungen Ehepaaren in die Versammlung kommen mit der Einstellung, ja, schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, ob irgendjemand durchgebetet ist von den Predigern. Oder schauen wir mal, ob sie nicht durchgebetet sind und so ein bisschen ins Struggeln kommen. Das ist, was er meinte hiermit, keine persönliche Verantwortung spüren. Wisst ihr, es gibt immer wieder Versammlungen, die sind halt so. Ja, wir sind alle ein bisschen müde und so. Wird es immer geben, von heute an, bis der Herr wiederkommt. Aber wenn wir ein, zwei, drei solche hatten, wo ist deine Bürde, die sagt, ich glaube, wir brauchen mal wieder so richtig eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir brauchen mal wieder so ein richtiges Schleifen, so ein richtiges, so spricht der Herr, so ein richtiges Gottesdienst, wo wir zusammenkommen und wir sagen, brannte nicht unser Herz in uns. Wisst ihr, manchmal, wenn wir so eine Weile hatten, wo ich sage, dann sage ich, Gott, wo bleibst du? Wir brauchen wieder. Und ich sage euch eins, manche von euch, denen ist das ziemlich egal. Die sagen, irgendjemand wird schon die Bürde haben. Und irgendjemand wird schon wieder durchgebetet kommen und dann werden wir mal wieder eine gute, wir wollen ja alle gute Versammlung haben. Ich sage euch, das kommt von Opferbringen. Opferbringen ist nicht nur wie früher, ja, Jesus muss, manche Opfer sind in deinem Kämmerlein. Manchmal müssen wir unsere schönen Spaziergänge opfern am Samstagabend und zusammenkommen, Kaffee trinken und Volleyball spielen und was weiß ich was, die Schwestern gerne, ich spiele auch gerne Volleyball, ja. All die, manchmal müssen wir einfach, jetzt haben wir eine Bürde für die Herren, wir brauchen, wo ist diese Bürde? Viele von euch, zweite Generation junge Leute, denken, zum Glück haben wir Führer, die die Bürde tragen. Die werden die ganze Arbeit machen. Ich sage euch, das geht so nicht. Manchmal spüren wir einen Geist der Trägheit. Und es ist nicht die Schuld, dass die Prediger keine Leiter erklommen sind. Sondern es ist die Schuld, dass Gott nicht segnen kann. Einen Geist von Opfer umgehen. Sie fühlen keine persönliche Verantwortung für den Erfolg der Versammlung. Sie wissen wenig über durch die Nacht beten und fasten, evangelisieren und Menschen von der Erlösung erzählen, weil diese Dinge von einer tiefen Bürde kommen. Viele beschweren sich, wenn sie zu kleinen Opfern aufgefordert werden. Sie fühlen sich ausgenutzt, wenn sie mehr tun sollen als andere. Statt zu denken, wie kann ich das Beste für Gott geben? Statt sich zu freuen, wenn es eine Gelegenheit gibt, ein Opfer zu bringen. Ich fühle mich ausgenutzt. Was soll das? Und sie nehmen in Anstoß. Ich sage euch eins, Beleidigung ist ein modernes Phänomen von dem alten Menschen, das in unserer Mitte sehr stark Fuß fassen will, wenn wir nicht dagegen ankämpfen. Beleidigt über die kleinsten Dinge. Das ist dieser Geist von ja. Da komme ich vielleicht gleich noch ein bisschen dazu. Ich lese erstmal weiter. Diakone haben es schwer, junge Menschen zu finden, die bereit sind zu arbeiten, ohne Fragen zu stellen oder zu murren. Sie haben schöne Autos. Sie haben viel Zeit für schöne Urlaube. Ich denke, sie geben ihren Zehnten. Aber sie wissen teilweise wirklich, wirklich wenig, was es bedeutet, alles zu geben für das Evangelium. Ja, sie machen Ausflüge, ja, sie machen Urlaub, aber sie sind beleidigt, wenn Gott fordert, dass sie ihre Zeit für ihn hingeben. Sie sind beleidigt und nehmen Anstoß über starkes, scharfes Predigen. Diese Art von Predigen, die wir als die Speise für unsere Seele gesehen haben, als wir junge Leute waren. Wir Prediger und Hirten sind versucht und haben manchmal nachgegeben, nach ihrem Fleisch zu tanzen. Und nur so weit. Er hat dann weiter gesagt, vielleicht brauchen wir eine Reinigung in der Gemeinde. Und dann hat er gesprochen über Verhältnisse und wie das zustande kommt. Aber dieses hat so mit meiner Bürde übereingestimmt, dass ich gedacht habe, ich lese das einfach nochmal. Wisst ihr, dass ich mit keiner Weise Mitleid habe mit dem Fleisch? Wisst ihr, dass die einzige Antwort für das Fleisch ist, was Jesus gesagt hat, es muss sterben. Wenn dein Fleisch noch lebt, wird dir das kleinste Opfer zu steil und der kleinste Berg zu groß. Es gibt keine Lösung. Du kannst das Fleisch nie zufriedenstellen. Du kannst da Verständnis schaffen und dort und dort und dort. Irgendwann wird ein Mensch voll Fleisch vor einem Maulwurfshügel stehen und sagen, was mutet ihr mir zu? Ich muss mein Bein heben und auf diesen steilen Berg hinauf. Ich sehe das wirklich, ja? Manche Leute, die ihr Fleisch gekreuzt haben, die sind immer, was soll ich tun? Lass mich. So wie der Rainer gesagt hat, ja, deine Seele. Wie war diese Geschichte? Wie hieß das? Vasilisa, genau. Die Seele, die sich verschenkt. Merkt ihr Leute, die ihr Fleisch lieben? Das kleinste Opfer ist zu viel. Du forderst irgendwann eine halbe Stunde Hingabe. Was denken die? Jesus immer. Ich möchte euch eins sagen über Opfer. Die Sünde wird ein großes Opfer fordern. Manchmal sehen wir das Bild nicht, wie wir es richtig sehen sollen. Manchmal denken wir, Gott fordert so viel. Gott fordert, dass ich mein Kreuz trage. Gott fordert einen schmalen Weg. Ich sage euch eins, die Sünde wird dich viele Opfer fordern. Ich möchte euch einladen, wenn euch der Weg zu schmal ist, bitte. Unsere Fenster haben so eine Art Gitter, aber die sind nicht sehr stabil. Das ist kein Gefängnis. Die Türen sind offen. Der breite Weg ist schmal. Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Gott hat gesagt, wer da will, der komme. Gott hat niemanden dazu gedrängt, Opfer zu bringen. Geh doch und lebe nach deinem Fleisch. Aber ich möchte dich warnen, dein Fleisch wird dir ein großes Opfer bringen. Ich denke an meinen leiblichen Bruder, der gesagt hat, ja, er will nicht den schmalen Weg gehen, er will nicht Jesus dienen, aber er will ein anständiger Sünder sein. Und ich denke, wie viel Opfer ihm die Sünde gekostet hat. Genau. Ich möchte gar nicht auf die Details eingehen, aber wie viel kaputt gemacht, wie viel, genau. Und am Ende stehst du da. Und das ist, was Jesus meinte, wer sein Leben finden will, wird es verlieren. Am Ende stehst du da, leer, zerstört, ein schmutziges Gewissen, keine Beziehungen mehr, kein Geld mehr, nichts mehr. Ausgesaugt vom Teufel. Wisst ihr, manchmal bin ich in diesen Städten unterwegs und immer wieder ist Frankfurt. Und ich sage euch eins, Frankfurt ist eine blendende Stadt. Große Häuser und dann gehen wir da rein und alle Geschäftsleute. Und dann hat Frankfurt eine andere Gegend. Und wenn ich dann durch diese Frankfurter am Bahnhof herumgehe, und in Wien gibt es auch so eine Gegend, aber die in Frankfurt war mir beeindruckender. Unglaublich, was diese... Dann redest du mit Leuten, sag, warum seid ihr hier, warum dies, das? Ja, die Freiheit, einfach zu machen. Ich sag euch, wo die Freiheit dann am Ende hinführt. Wusstet ihr, dass die drei Straßen um den Frankfurter Bahnhof über 3.800 Leute haben, die auf der Straße leben? Das ist weit mehr, als wenn wir die ganze Camp Meeting zusammen haben, unsere Lagerversammlung. Leute, die auf der Straße leben, drogenabhängig. Wusstet ihr, dass in der Gegend alleine, deshalb brauchst du da Schutz und Security, mehr als jede Woche im Jahr, ein Mensch umgebracht wird. 50 Morde. Wir reden nicht von Afghanistan. Mitten in Deutschland. Jede Woche und ein bisschen mehr verliert ein Mensch sein Leben. Genau. Menschen, die für Drogen alles tun würden, weil sie ganz unten angekommen sind. Und das ist, ich sage euch eins, diese Menschen, warum sind sie da hingekommen? Für sich. Ja. Eine gute Zeit im Fleisch. Ja? Warum nimmt man das erste Mal Drogen und Alkohol und probiert all diese Dinge? Nicht, weil man an andere denkt, sondern weil man an sich denkt. Aber wenn ich dann da gehe und ich sehe das, sage ich, und das ist der Preis, den es oft am Ende fordert. Ich weiß, ich bin gestern in Wien gewesen, in einem Park. Und plötzlich, ich wollte meine Ruhe haben, war ein Polizeieinsatz und Hubschrauber sind geflogen und dies und das und dort. Und dann bin ich irgendwie reingekommen in Leute, die mit Drogen zu tun hatten. Und ich sage euch eins, ich sage euch, welche Drogen da waren. Viele Leute können sich nicht mehr die normalen starken Drogen leisten und dann streckt man das Zeug und dann tut man so Amphetamin und Chemiezeug rein, die so gefährlich sind. Und ich staune manchmal, wenn man in der Stadt ist, wie nah doch das Elend der Sünde ist. Es ist gar nicht so weit weg. Und dann siehst du da diese Leute und wie sie für 5 Euro den anderen fast totschlagen und trotzdem nicht da raus können. Und ich habe mit einem gesprochen, ich kann nicht mehr zurück. Ich habe schon Gelegenheit, ich kann nicht mehr zurück. Und ich sage euch, das ist das Opfer, das der Teufel fordert. Es gibt keinen Weg um Opfer herum. Entweder du wirst Gott ein Leben hingeben als Opfer oder der Teufel wird ein Opfer fordern. Ich weiß nicht, zu welchen dieser vielen Gedanken und Verse ich noch etwas sagen soll, weil die Zeit ist fortgeschritten. Ich denke, ich werde noch ein paar Dinge sagen über ein verhärtetes Herz. Und das hat vielleicht nicht direkt damit zu tun, aber es hat doch damit zu tun. Manchmal, wenn wir denken an verhärtete Herzen, dann denken wir an Atheisten. Menschen, die nichts von Gott wissen wollen und die über den Glauben lachen und solche Dinge. Aber wisst ihr, mir ist klar geworden, dass ein verhärtetes Herz kommt oft im Zusammenhang mit dem Hören des Wortes Gottes. Ja. Amen. Denn er hat gesagt, heute so ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und ich glaube, dass wir in der Gefahr stehen, weil wir so viel das Wort Gottes hören, weil wir gute, starke Botschaften hören, dass wir ein härteres Herz haben als viele, viele Menschen da draußen. Viele von uns haben echte, gute, viele gute Botschaften gehört. Gott hat oft zu uns gesprochen. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr verhärtete Herzen. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einem, der sein Herz verhärtet hat. Ihr müsst da nicht hingehen. Aber wir kennen es sehr gut, die Gelegenheit von Pharao und wie er sein Herz verhärtet hat. Und ich glaube, manche von uns sind vielleicht heute Morgen hier. Und obwohl wir zum einen wissen, ich sollte, Gott hat mehr verdient, haben wir einen anderen Teil in unserem Herzen, der sagt, aus Prinzip werde ich nicht. Und ich glaube, manche von uns stehen in der Gefahr, ein sehr, sehr hartes Herz zu haben und so ein bisschen, und so wie ich eingangs gesagt habe, Gott hat mehr verdient als nur ein bisschen besser. Hier war der Pharao. Und ich gehe einfach ein paar Verse durch. Das habe ich mir aufgeschrieben, Kapitel 1, Vers 9. Da wissen wir, wie er gesagt hat, wer ist der Herr? Und er wollte nicht. Und Gott hat sich zu ihm gezeigt. Gott hat sich dem Pharao wirklich geoffenbart. Und dann haben wir ab Kapitel 5, wo die Plagen beginnen. Und da heißt es in Kapitel 5, Vers 1 bis 2, da gingen Mose und Aaron hinein und sagten dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme höre? Wisst ihr das, wir haben diesen Geist. Wer ist der und der, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Ich kenne den Herrn nicht und ich will auch nicht. Und dann kam die erste Plage. Und dann haben wir in Kapitel 7, Vers 13. Erst hat er Buße getan und dies und das. Und dann heißt es, genau. Doch der Pharao verstockte sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Und ich sage euch, manchmal lesen wir das und das ist so eine Distanz. Ich habe erlebt, was der Geist von Pharao ist. Der die Botschaft hört und trotzdem sein Herz verstockt und sagt, und ich will nicht darauf hören. Und dann haben wir das Nächste, wie Gott wieder eine Plage. Wisst ihr, dass Plagen Liebe sind? Wisst ihr, dass diese, es ist ganz ähnlich heute, die Zornschalen, die ausgegossen werden, Plagen werden sie. Es ist Liebe. Liebe ist nicht immer, ja, du bist so ein Lieber und so gut. Und manchmal fühlt sich Liebe wie eine Plage an. Genau. Wisst ihr, dass 12 Plagen waren Liebe zum Pharao? Gott wollte, dass er gerettet. Gott hatte keine Freude daran, ein Volk zugrunde zu richten. Aber Gottes Liebe hat eine ganz harte Seite. Und so ähnlich ist, und der Pharao hat sein Herz verstockt. Und dann heißt es in, wo ist das nächste Kapitel? 8, Vers 15. Sogar schon die Zauberer. Da sprachen die Zauberer. Das ist der Finger Gottes. Pharao, hab Acht, du musst... Doch das Herz des Pharao war verstockt und er hörte nicht auf sie. Ich lese das mit Absicht. Ich möchte nämlich zu einem Punkt kommen, okay? Das nächste Mal, wo es heißt, das Herz war verstockt, ist Vers 25. Mose aber wieder, siehe, ich gehe hinaus und ich will den Herrn noch einmal bitten, der Pharao möge uns nur nicht mehr täuschen. Und dann heißt es, und Mose ging hinaus, doch der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal. Mal für Mal für Mal hat der Pharao sein Herz verstockt. Ihr sagt, warum liest du das? Ich möchte gleich etwas lesen, wo es ein bisschen anders ist.
Genau.
Okay? Hier haben wir dann weiter, Kapitel 9, weitere Plagen, Vers 34. Hier heißt es wieder, der Pharao hat wieder gesagt, ich habe mich versündigt, der Herr möge mir gnädig sein, bitte doch für mich, bete doch für mich. Ja. Und dann heißt es in Vers 34, als aber der Pharao sah, dass der Regen und der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte. Wisst ihr, manche von uns, wenn es donnert und Gottes Wort ist, manchmal kommt so ein bisschen Gottesfurcht auf und wir haben wirklich Absichten. Ich frage dich, was ist wirklich, wenn der Donner nachlässt? Wenn der Regen nicht, wenn du nicht mehr da bist unter dem Schall des Wortes Gottes, sondern du bist alleine mit deinen Kollegen und dein dickes, starkes Fleisch wieder die Oberhand gewinnt. Du sagst, ich werde doch nicht auf den Herrn und ich werde doch nicht mich hingeben und all diese Dinge für den Herrn. Und dann haben wir das nächste Mal, wo Pharao wieder sein Herz verstockt. Und das ist im nächsten Kapitel, Vers 20. Und da heißt es, so wendete der Herr nun den Wind um, dass ein starker Wind aus Westen wehte, der die Heuschrecken aufwirft und ins Schilfmeer warf. Und alles war, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao. Wisst ihr, dass wenn ein Mensch sich gegen Gottes Reden verstockt, einmal und zweimal und dreimal, irgendwann sagt Gott, weißt du was? Ich selbst werde dein Herz verstocken. Und ich glaube, mit die verhärtetsten Menschen der Welt sind sogenannte Christen. Die Pharisäer. Ich kann euch ein anderes Beispiel geben, das sind die Pharisäer. Die verhärtetsten Menschen der Welt in ihrem Herzen sind nicht die Menschen, die grob sind und die ein unmoralisches Leben leben, sondern die Bibel sagt uns, wer sie waren. Es war ein Mann am Kreuz, der gesagt hat, was soll ich tun? Das war ein Mörder, das war einer, die Kreuzigungsstrafe hat nicht irgendeiner bekommen, der gebrochen war vor Jesus. Und dann waren da solche, die kannten die Bibel auswendig. Und dann waren da solche, die haben an den Ecken der Straßen gebetet, dass die Menschen sehen. Scheinbar so heilige Menschen. Und hätten wir die Zeit, würde ich über die Verstockung von den Pharisäern, die wir im Neuen Testament haben. Sie waren so verhärtet, dass sie zu Jesus gesagt haben, tu ein Wunder und wir werden an dich glauben. Und dann hat er ein Wunder getan. Haben sie nicht geglaubt. Und dann haben sie über Totenauferstehung gesprochen. Und dann hat er Lazarus geheilt. Und man würde denken, wenn sie es doch gesagt hätten, jetzt würden sie glauben. Das waren Menschen, die die Bibel gelesen haben. Das waren Menschen, die von Jesus weggingen nach Hause, sich an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, Shalom, lieber Gott, ich weiß nicht, wie sie gebetet haben, danke zu der Familie, danke, lieber Vater, für dieses Essen und danke und das und das. Die lange Gebet. Das waren Menschen, die dann gesagt haben, wir werden Jesus umbringen.
Genau.
Und dann haben Leute, und dann gingen sie sogar noch einen Schritt weiter und wollten sogar Lazarus umbringen. Das waren verhärtete Menschen. Wisst ihr, dass das die Menschen waren, als dem Jesus gestorben war? In Matthäus 25 gingen sie hin und haben gesagt, wir wissen, dass dieser Verführer gesagt hat, er würde auferstehen. Da könnte man an ihren Worten noch denken, sie haben wirklich nicht geglaubt. So, bitte schick Soldaten hin. Das hört sich fast so an, als ob sie wirklich... Und dann waren sie Zeugen der Auferstehung Jesu. Und dann haben sie sofort wieder Geld den Soldaten gegeben und sagt, dass seine Jünger ihn gestohlen haben. Die Soldaten, die im Krieg waren, die Menschen umgebracht haben, die am Grab waren, waren nicht halb so verhärtet.
Genau, das stimmt.
Habt ihr das mal so gesehen? Diese römischen Soldaten waren keine moralischen Menschen. Soldaten waren bekannt dafür, sich mit Huren abzugeben, unmoralisches, ausschweifendes Leben zu leben. Ziemlich, ein Menschenleben ist nicht viel wert. Aber als es dazu kam, dass Gott zu ihnen sprach, diese Soldaten haben gesehen, das Wunder in Jesus, und sie waren bereit. Und die Pharisäer haben Geld gegeben.
Ja.
Geschwister, der Geist von Pharisäern ist am Leben.
Amen.
Und ich sage euch eins, noch mehr Wunder hätten es nicht getan. Hätte Jesus noch mehr Kranke geheilt, es hätte nichts gebraucht. Wisst ihr, manche von uns sind versucht zu denken, ja, wenn wir mehr Wunder sehen, sollen doch mehr Krankenheilungen stattfinden in der Gemeinde, soll sich doch, wir wollen mehr sehen wie, ich sage euch eins, wir haben genug Wunder gesehen. Wenn wir nicht unser Leben Gott hingeben können, liegt es nicht daran, dass Jesus nicht auferstanden ist, dass Lazarus nicht da ist, dass dem Blinden nicht die Augen aufgetan sind, dass die geistlich Lahmen nicht gehen. Wir haben genug davon gesehen. Sondern es liegt an einer Sache, an einem verhärteten Herzen. Und ich möchte euch heute Morgen sagen, heute, so ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Schwester, ich könnte noch vieles, vieles sagen, aber ich denke, wir werden die Botschaft hier oder demnächst zum Abschluss bringen. Geschwister, lasst uns Gott suchen. Manchmal müssen wir Zeiten haben, wo wir nichts so sehr als unsere Priorität machen, wie Gott zu begegnen. Gott zu begegnen wird immer ein Opfer bringen. Gott wird sich nicht dir offenbaren, wenn du einfach nur so ein bisschen möchtest, sondern es hat schon immer ein Opfer gebraucht, Gott zu begegnen. Es war aus Prinzip, dass Gott damals gefordert hat, dass sie die besten Schafe bringen, wenn sie in den Tempel kamen. Die Schafe, die ihre finanzielle Zukunft waren. Diese Tiere, die all ihr Reichtum waren. Sie mussten ein Opfer bringen. Morgens und abends. Rechne dir das aus. 720 Tiere im Jahr. Das war mehr als ein paar Pfennige dem Herrn geben, sondern das war ein großes Opfer, das der Preis war für eine Begegnung mit Gott. Wisst ihr, dass Gott sich dir nicht offenbaren wird? Gott wird seine Herrlichkeit nicht geben, wenn du nicht bereit bist, dein Opfer zu bringen.
Amen.
Letztes Mal am Sonntag habe ich über Städte gesprochen. Und über die schönen Dinge in Städten und wie die Preise in den Städten immer steigen. Und ich habe das Beispiel gemacht, dass Leute die Segnungen der Stadt Gottes wollen, ohne den Preis dafür zu zahlen. Wisst ihr, dass das nicht länger funktioniert? Du kannst nicht die Freude, Gott wird so, du kannst nicht die Freuden genießen, die die Stadt Gottes bietet, ohne den Preis zu zahlen, den wir gezahlt haben, um diese Freuden zu haben. Manche von euch haben gute Ehen, junge Ehepaare. Ihr wisst gar nicht, wie gesegnet ihr seid. Und ihr denkt, es ist euer Verdienst. Es ist, weil Leute einen Preis für euch gezahlt haben. Manche von euch, ihr wisst gar nicht, wie es ist, zu Versammlung zu kommen an Plätzen, wo es so tot und so langweilig ist. Dass da keine Stimme ist. Kein So spricht der Herr. Weil die Prediger einander nicht ausstehen können und einer nur besser reden möchte wie der andere. Ihr wisst gar nicht, wie das ist.
Amen.
Aber wisst ihr, dass das, was wir haben, kam mit einem Preis? Manche von euch wissen gar nicht, wie es ist, ein gebrochenes Herz von Sünde zu haben. Wisst ihr, wie viele Menschen in meinem Alter 4, 5 uneheliche Kinder haben, von einem Leben in Sünde und gar nicht wissen? Wir haben so gut in der Stadt Gottes. Ich habe mit einem, damit möchte ich schließen, ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, als ich in Wien war, das war vor 2 Tagen. Ein wunderbarer Bruder. Ich wünschte, wir hätten die Gelegenheit, dass er auch mal hierher kommt. Und er wird auch. Aber es ist nicht so einfach, wenn man so weit weg ist und die Umstände und so. Aber ich sage euch, Gott arbeitet noch. Ja. Gott arbeitet noch. Er ist ein Jahr bekehrt. Und er hat mir erzählt, wie er, als er sich bekehrt hat, die Bibel gelesen hat, gesagt hat, was kann ich tun für Jesus? Das ist das gesunde Denken, wenn Gott dir vergeben hat. Er war mit seiner Freundin zusammen, er ist genauso alt wie ich. Ist nicht so lange bekehrt, aber genauso alt wie ich. Und er erzählt, wie er nicht wusste. Und er hat stundenlang am Tag YouTube-Videos geschaut von Predigern. Weil er wollte was über das Wort. Er wollte, dass ihm jemand zeigt. Er hat gesagt, er hat gelesen von dem Kämmerer, der gesagt hat, wie kann ich verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet. Er hat gesagt, das bin ich. Das bin ich. Ich verstehe. Und er hat gesagt, diese Prediger, die haben ein paar gute Sachen gesagt, aber da war nicht viel. Und er hat gesagt, wie seine Freundin gesagt hat, was soll das? Wir wollen. Und er hat gesagt, irgendwann, und nicht irgendwann lang, sondern ganz schnell, hat er ihr gesagt, komm, wir gehen diesen Weg zusammen. Und sie hat gesagt, nein, lass uns zusammenbleiben, aber ich will damit nichts zu tun haben. Du kannst deine YouTube, nur lass mich damit in Ruhe. Und wie er gesagt hat, nein, das geht nicht. Gott hat mehr verdient, Gott hat alles verdient. Ich kann nicht zwei. Und wie sie sich im Guten getrennt haben. Und er hat gesagt, das war ein Opfer. Er hat mir erzählt, wie er die Tage danach nicht essen konnte, wie er am Boden lag, wie seine Mutter. Und er hat gesagt, da kam Bitterkeit auf. Er hat gesagt, da war eine Phase, wo er richtig hasserfüllt zu Gott gesagt hat, warum das? Und dann hat er wieder gedacht an Jesus. Und ist alles weggefegt. Es gibt so Phasen, wo man nicht ganz weiß. Und er hat mir erzählt, wie er, da wo er arbeitet, in einem Gastronomiebereich, die verdienen nicht viel. Ich war bei ihm zu Hause, ein kleines Zimmerchen, ja. Gesagt, jeden Tag versuche ich, irgendjemand zu erzählen von Jesus. Gesagt, ich habe mein Social Media auf Instagram und dann poste ich einfach irgendwas und er hat gesagt, ich habe sehr, sehr viele Freunde verloren. Warum erzähle ich euch das? Das gesunde Leben eines Erlösten. Fragt nicht, was kann ich kriegen von Jesus, sondern was kann ich tun für Jesus? Und ich kriege einen heiligen Zorn, wenn wir diesen Geist haben, der am Arbeiten ist, der sagt, was kann ich bekommen von Jesus? Was kann die Gemeinde für mich tun? Wo ist der Geist der Pioniere, die noch heute fragen, was kann ich tun